Herzlich willkommen zu Forum, dem Veranstaltungspodcast der Bibliothek des Konservatismus. Sie hören heute Der gelähmte Westen, Chronik einer Selbstaufgabe, eine Buchvorstellung mit Ferdinand Knaus, aufgezeichnet am 8. April 2026 in der Bibliothek des Konservatismus. Begrüßung Dr. Wolfgang Fenske.
Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie heute Abend ganz herzlich hier zu unserer Buchvorstellung mit Ferdinand Knaus zum Thema Der gelähmte Westen, Chronik einer Selbstaufgabe. Dass die liberalen Demokratien der westlichen Welt zunehmend unter Druck geraten, ist eine Klage, die in den Medien regelmäßig zu hören ist. Als Grund hierfür wird zumeist das Erstarken populistischer Strömungen und vermeintlich autoritärer Regierungen in den Staaten Osteuropas genannt. Für unseren Gast Ferdinand Knaus greift diese Erklärung allerdings zu kurz. Für ihn setzt der Niedergang bereits vor über 50 Jahren ein, nämlich in der Auseinandersetzung der Kriegsgeneration mit ihren Kindern, den 68ern. Die forderten nicht nur die Aufarbeitung historischer Schuld, sondern propagierten ganz grundsätzlich den Aufstand gegen das westliche Gesellschaftsmodell. Heute darf der Marsch durch die Institution, den Rudi Dutschke 1967 proklamierte, als abgeschlossen gelten. Die Folge? Liberale Demokratie ist nicht mehr der Inbegriff eines Regelwerks der pluralistischen Gesellschaft, sondern ein politisches Instrument zur Durchsetzung ganz bestimmter universalistischer Ziele. Da dieser Anspruch in den letzten Jahren erkennbar an seine Grenzen stößt, ist es an der Zeit, mit Ferdinand Knaus zu fragen, was ist schiefgelaufen? Welche Fehler lassen sich möglicherweise noch korrigieren oder zumindest nicht wiederholen? Ferdinand Knaus, Jahrgang 1973, lebt in Düsseldorf. Nach dem Studium der Geschichte und Japanologie in Düsseldorf, Nantes und Tokio arbeitete er unter anderem für die Wirtschaftswoche und das Handelsblatt. Zurzeit ist er Redakteur bei der Zeitschrift Cicero. Zuletzt erschien von ihm 2018 das Buch Merkel am Ende, das seinerzeit ebenfalls in der Bibliothek des Konservatismus vorgestellt wurde. Lieber Knaus, ich freue mich, dass Sie heute wieder einmal bei uns sind und heiße Sie in der Bibliothek des Konservatismus ganz herzlich willkommen. Das Mikro kann, glaube ich, so bleiben, ne?
Ja, ich glaube, man hört mich. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, schön, dass Sie so zahlreich gekommen sind. Vielen Dank für die freundlichen Einführungsworte, Herr Fenske. Sie sind ja auch schon eigentlich in medias res fast gegangen. Ich fange vielleicht auch mal an mit der Entstehungsgeschichte des Buchs. Daraus wird auch schon einiges dann klar, worum es mir geht. Also es ist entstanden aus einem kurzeren Essay in Cicero.de, den Sie auch noch nachlesen können. Den habe ich geschrieben unter dem Eindruck des Regierungsantritts von Trump und der Rede seines Vizepräsidenten J.D. Vance auf der Münchner Sicherheitskonferenz im Februar 25. Oder vielmehr war es eigentlich der Eindruck der empörten Reaktionen deutscher Politiker und Meinungsmacher auf mich. Also da las man dann so Überschriften wie Trump zerstört die liberale Weltordnung, schrieb die Wirtschaftswoche, mein früherer Arbeitgeber. Trumps Triumph, so schrieb der Spiegelchef Kurbjuweit unmittelbar nach der Wahl am 8.11.24 schon, bedeute das Ende des Westens. Trump zerstört den Westen und seine Weltordnung, so verkündete der Soziologe Detlef Pollack. Und man kann eine endlose Menge solcher Anklageschriften konsumieren in den Medien, haben Sie sicherlich auch schon. Der ungekrönte König dieser Trump zerstört den Westen Prosa ist Joschka Fischer. Bei Karin Mioska in der Talkshow sagte der Ex-Außenminister auch ein paar Tage nach der Wahl, Zitat, die Wahl von Donald Trump lässt die These realistisch erscheinen, dass es das war mit dem Westen. Und dann, Trump zerstört mutwillig die Welt, in die ich hineingeboren bin. Naja, und dann eben ein paar Wochen später die Reaktion auf die Vance-Rede in München. Die wurde fast einhellig, Sie erinnern sich bestimmt, über das gesamte etablierte Parteienspektrum hinweg und nicht nur in Deutschland als ein Affront gegen die europäischen Staaten und vor allem Deutschland interpretiert. J.D. Vance attackiert Verbündete, hieß es irgendwo. Ich habe jetzt nicht aufgeschrieben, wo genau. J.D. Vance lästert über Deutschland und Europa. Scholz, damals noch Bundeskanzler, reagierte besonders pampig. Das gehört sich nicht, sagte er wörtlich. Deutschland werde es nicht akzeptieren, wenn Außenstehende zugunsten dieser Partei, gemeint war natürlich die AfD, in unsere Demokratie, in unsere Wahlen und in die Meinungsbildung Deutschlands eingreifen. Aber in der Rede selbst, ich habe die mehrmals sehr gründlich gehört und gelesen, sagte Vance unter anderem auch wörtlich, ich liebe Deutschland. Ist doch eigentlich seltsam, ist doch kein Affront eigentlich. Also offenbar, muss man wohl folgern, ist der Westen und das Deutschland, das Vance liebt, gerade nicht das Deutschland, das seine Regierungspolitiker und Meinungsmacher, zumindest dominierenden Meinungsmacher, repräsentieren. Ich habe daraufhin also im Cicero oder auf unserer Website ein kleines Essay geschrieben über dieses neue Narrativ des Sündenbocks, das da konstruiert wird. Ich glaube, so war auch die Überschrift, irgendwas mit Sündenbock. Und daraus wurde dann, da die Anne Hamilton vom Verlag zu Klampen das auch gelesen hat, schließlich dieses Buch. Trump und die anderen Rechtspopulisten sind nach dieser Erzählung, nach diesem Narrativ so etwas wie Saboteure, die eben mutwillig, wie Fischer sagt, zerstören. Implizit steht dahinter sicherlich auch der Anspruch oder die Deutung, eigentlich würde Deutschland, Europa und der ganze Westen ja wunderbar funktionieren, wenn da nicht diese mutwilligen Zerstörer wären, wie Trump und Konsorten. Und zu diesem Narrativ gehört, das haben Sie sicherlich schon oft in Talkshows und so gehört, auch die Behauptung, dass Populisten nur allzu einfache Antworten auf die sehr komplexen Herausforderungen der Gegenwart böten. Aber diese Erklärung des Niedergangs des Westens durch mutwillige Bosheit oder Machtgier von Trump und anderen Rechtspopulisten oder wie immer man sie nennen will, ist doch selbst genau das. Eine allzu einfache Antwort auf eine kompliziertere Frage. Und es liegt nahe, dass sie, also zumindest sehe ich das so, es liegt nahe, dass sie vor allem eins bewirken soll, dieses Narrativ, Verantwortung verschleiern. Über Trump kann man ja gerade jetzt in diesen Tagen viel Negatives sagen. Ich finde auch den großen Teil seiner Außen- und Zollpolitik ziemlich verheerend. Also ich bin kein Trump-Anhänger. Aber am Niedergang des Westens ist er nun wirklich nicht schuld. Der ist nämlich älter als der Politiker Trump und älter auch als die AfD und die meisten anderen populistischen Parteien. Ein nüchterner Blick auf die Zeitgeschichte legt eine umgekehrte Kausalität nahe. Die Spaltung, die quer durch die europäischen westlichen Länder und jetzt auch mitten durch den Atlantik geht, ist nicht das Ergebnis des Machtantritts von Donald Trump in den USA oder auch nicht der von Viktor Orban in Ungarn oder den Wahlerfolgen von Le Pen oder eben der AfD bei uns. Die sind keine Ursache, sondern eine Folgereaktion auf vorangegangene Fehlentwicklungen. In fast allen Ländern des Westens werden zentrale politische Versprechen, die den Westen einst stark und attraktiv und seine Gesellschaften stabil gemacht haben, seit geraumer Zeit nicht mehr erfüllt. Dafür sind, so meine These, die politischen und gesellschaftlichen Kräfte verantwortlich, die seit dem Zusammenbruch des Kommunismus, in etwa also seit den späten 90ern, die Geschicke des Westens dominieren mit ihren Projekten. Etwa die Transformation zur Klimaneutralität. Die bedeutet den Verlust materiellen Wohlstands. Und ein großer Teil der einheimischen Bevölkerung in allen westeuropäischen Ländern empfindet auch den vorgezeichneten Weg zu einer ebenfalls verordneten, diskriminierungsfreien und multikulturellen Einwanderungsgesellschaft auch vielleicht eher als Verlust an Lebensqualität und Heimat. Ihre Unzufriedenheit darüber und die Angst vor dem Voranschreiten dieses Prozesses ist der Nährboden der Wahlerfolge der AfD und vergleichbarer Parteien und in Amerika natürlich auch Trumps. Viele Bürger haben eben einfach andere Probleme und Bedürfnisse als die politischen Transformateure oder wie immer man sie nennen will. Der Zorn auf die Populisten als vermeintliche Zerstörer des Westens ist vermutlich auch eine emotionale Entlastungsreaktion oder sowas Ähnliches auf die Erkenntnis des Scheiterns der eigenen Heilslehren und Projekte, sobald man es mit der widrigen Wirklichkeit zu tun bekam. Zunächst aber, da ja mein Buch Der gelähmte Westen heißt, will ich noch eine grundsätzliche Frage klären und dann auch gleich eine kleine Passage lesen. Was ist überhaupt der Westen? Ist ja nicht so eindeutig. Ich lese jetzt eine Passage vor, in der ich darauf mit Hilfe von Karl Popper und Joachim Fest eine Antwort zu geben versuche. Also das jetzt aus dem Buch. Eine Definition für den alten, noch strahlkräftigen Westen könnte so lauten. Der Westen ist das historische Ergebnis aus der jüdischen, der griechischen, der römischen Geschichte, der Geschichte der keltischen, germanischen, slawischen und anderer Völker Europas sowie der darauf aufsetzenden Geschichte des christlichen Abendlandes, die schließlich mit der Aufklärung, den Revolutionen in Amerika und Frankreich und der Überwindung der modernen Totalitarismen im 20. Jahrhundert zur offenen Gesellschaft, Karl Popper, führte und zu politischen Systemen, die der Journalist Joachim Fest so charakterisierte. Ich zitiere jetzt Fest. Ihr erster und oberster Grundsatz ist es gerade, keinen Glaubenssatz und keine vorgeblichen Richtigkeiten zuzulassen, sondern um des höchsten Guts überhaupt, nämlich des inneren Friedens und der Freiheit des Denkens willen, aus der großen Sache der Wahrheit in einem Akt ernüchternder Formalisierung eine Sache der bloßen Mehrheit zu machen. Zitat Ende. Das war Joachim Fest. In einem übrigens sehr empfehlenswerten Büchlein, das heißt Die schwierige Freiheit von 1993. Aus dem zitiere ich noch öfter in meinem Buch. Was den Westen einst stärker und reicher und freier gemacht hat als andere Weltregionen, war eine, ich würde sagen, kulturell verankerte Neigung zur individuellen und kollektiven Selbstkritik und Selbstkorrektur. Diese weltgeschichtlich ziemlich einmalige Neigung, die man bis ins alte Griechenland zurückverfolgen, aber auch im Mittelalter, natürlich vor allem seit der Aufklärung in Europa feststellen kann, ist in den vergangenen Jahrzehnten pervertiert worden. Sie ist in eine Ablehnung umgeschlagen der eigenen Geschichte, der eigenen Vorfahren und in eine Idealisierung der Selbstverachtung und Selbstaufgabe. Zugleich ist damit bei tonangebenden Teilen der gegenwärtigen westlichen Gesellschaft eine Hinwendung zu neuen Glaubenssätzen und vermeintlichen Wahrheiten auf Kosten der Freiheit des Denkens verbunden. Ein Verständnis von Demokratie also hat sich durchgesetzt, dass der Idee von Rousseau einer Volonté générale entspricht, also eines Allgemeinwillens, der unbedingt durchgesetzt werden muss, auch wenn es dafür gar keine Mehrheit gibt. Was für Rousseau die Volonté générale war, das sind heute, könnte man sagen, die demokratischen Werte, die immer in Anspruch genommen werden. Das ist also letztlich eine Vorstellung von Demokratie, die gerade nicht der pluralen Demokratie des Westens entspricht, wie sie Joachim Fest in dem Zitat gerade vorgestellt, definiert hat. In meinem Buch versuche ich also, die Wirkung von politischen und vor allem intellektuellen Kräften der vergangenen 6 oder 7 Jahrzehnte zumindest ansatzweise zurückzuverfolgen, die den Westen von innen, könnte sagen, aushöhlten und dessen Selbstaufgabe zu ihrem Programm machten. Das waren jene Kräfte, die einst in vor allem außerparlamentarischer Opposition zu den Regierenden standen, in den 60er Jahren, auch noch in den 70er Jahren, und eine grundlegende Transformation, ja Neuerfindung des Westens verlangten, wie aus den Weltkriegen der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts entstanden, hervorgegangen war. Nach ihrem Marsch durch die Institutionen sind sie bzw. ihre Epigonen nun seit rund 3 Jahrzehnten im Wesentlichen selbst an der Macht. Und sie haben den gewünschten Wandel durchgezogen. Sie haben dem Westen sozusagen die DNA ausgetauscht. Die Hülle ist geblieben, aber der Inhalt ist eben nicht mehr der gleiche. Das Ergebnis ist ein Westen, der sich selbst nicht mag. Ein Westen, der seinen Bürgern hinter demokratischen Werten letztlich nichts anderes in Aussicht stellt, als eine fortwährende Pflicht, die Welt zu verbessern. Und zwar, indem sie die vermeintlichen Missetaten der Vorfahren wieder gut machen und indem sie auf alle in Jahrhunderten angeeigneten Üblichkeiten ihres Zusammenlebens und auf ihre angeblich zu Unrecht, weil durch Ausbeutung, ererbten Privilegien zugunsten von Nichtwestlern und dem Weltklima verzichten sollen. Selbstentäußerung wird also zur Pflicht erklärt. Zunächst in den 90er Jahren und vielleicht auch noch im ersten Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts sah es so aus, als ob das ohne größere Wohlstandsverluste, ohne Schmerzen und ohne Konflikte funktionieren würde. Die meisten von Ihnen erinnern sich vermutlich noch an die 90er Jahre und das damalige Lebensgefühl. Das war meine Jugendzeit. Ich empfand jedenfalls die gesellschaftliche Stimmung damals nach 89, 90 als eine der Sorglosigkeit. Jedenfalls politisch. Private Sorgen hat man ja immer. Ihr intellektueller Ausdruck war Fukuyamas These vom Ende der Geschichte. Und ihr popkultureller Ausdruck war die Love Parade, die ja da drüben gestartet ist. Das wäre heute unvorstellbar, oder? Love Parade, würde sich das noch jemand trauen, sowas zu veranstalten? Ich glaube nicht. Daran sieht man, wie sehr sich das Lebensgefühl verändert hat. Ich will Ihnen jetzt noch ein paar Seiten aus dem Buch vorlesen. Zunächst aus dem Kapitel, das so heißt wie das Buch selbst, Der gelähmte Westen. Also das ist sozusagen das Zentrum des Buchs, könnte man sagen. Die Kipppunkte dieser Stimmung bedürfen kaum einer näheren Erklärung. Um nur die grundlegendsten zu nennen, die Anschläge vom 11. September 2001 und die anschließenden Kriege in Irak und Afghanistan, die Finanz- und Schuldenkrise, die Migrationskrise 2015 folgende, Corona und schließlich seit 2022 der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine. Jetzt könnte man wahrscheinlich noch den Iran-Krieg dazu nehmen. Gemein ist diesen Ereignissen, dass ihre Ursachen, Begleitumstände und Auswirkungen allesamt fortwirken. Sie sind nicht Vergangenheit, sondern bestimmen weiterhin unsere Gegenwart. In keiner dieser Krisen war der Westen insgesamt oder handelten auch nur einzelne seiner Staaten nachhaltig, erfolgreich und überzeugend. Der Westen, seine Regierungen jedenfalls, sind seither selten aktive Akteure gewesen, die große Veränderungen ausgelöst hätten, wie die Großmächte im Zeitalter der Weltkriege und des Kalten Krieges. Die letzte große militärische Intervention der USA und ihrer Verbündeten endete im afghanischen Debakel von 2021. Weder die Supermacht USA noch die gesamte westliche Staatengemeinschaft haben es in 20 Jahren militärischer Präsenz trotz gigantischen militärischen und vor allem entwicklungspolitischem Aufwand vermocht, Afghanistan zu einem halbwegs funktionierenden, geschweige denn demokratischen Staat nach ihren Vorstellungen zu machen. Sobald die US-Truppen abgezogen waren, übernahmen umgehend die radikal-islamistischen Taliban ohne den geringsten innerafghanischen Widerstand die Herrschaft. 20 Jahre Krieg mit allein 3.609 toten westlichen Soldaten, darunter 59 Deutsche, und astronomischen Kosten für westliche Steuerzahler brachten nicht die erwünschte Wirkung. Laut dem Costs of War Project des Watson Institute for International and Public Affairs der Brown University haben die Vereinigten Staaten von der Invasion 2001 bis zum Abzug im August 2021 etwa 2,3 Billionen US-Dollar für den Krieg am Hindukusch ausgegeben. Nur in Afghanistan. Irakkrieg ist nochmal eine andere Nummer. Das kommt noch oben drauf. Die Bundesregierung beziffert die einsatzbedingten Zusatzausgaben für die Bundeswehr allein in Afghanistan von 2001 bis 31. August 2021 auf 12,3 Milliarden Euro. 12,3 Milliarden nur für die Bundeswehr. Hinzu kommt Wiederaufbau- und Entwicklungshilfe in Höhe von etwa 5 Milliarden Euro. Und all das war völlig nutzlos. In Afghanistan herrschen wieder, wie vor 2001, die Taliban. Das Ausmaß des Scheiterns des Westens in Afghanistan, dessen Signalwirkung auf den Rest der Welt und die deprimierende Wirkung auf die Sozialpsyche der westlichen Gesellschaften sind kaum zu überschätzen. Der Westen vermag nichts Dauerhaftes mehr zu schaffen. Einziges Ergebnis dieses militärischen Abenteuers ist vor allem für Deutschland der ungebrochene Zustrom afghanischer Asylbewerber. Das politische und militärische Versagen selbst wird allerdings noch übertroffen durch die Verweigerung einer selbstkritischen Revision der sogenannten Entwicklungszusammenarbeit, nicht zuletzt Deutschlands, in deren Zentrum Afghanistan 20 Jahre lang stand. Die offenkundige Lehre von 2021, dass die bisherige Art und Weise der Hilfe nichts bringt oder sogar negative Folgen zeigt, wurde einfach ignoriert. Trump, kleiner Einschub, hat daraus ja gelernt. Er hat USAID einfach dicht gemacht. Bei uns Empörung darüber, aber keine eigene Reaktion. Der Westen, so muss man konstatieren, hat in anderen Weltteilen deutlich an Prestige eingebüßt. Er gilt längst nicht mehr als orientierunggebendes Vorbild, sondern nur mehr als williger Versorger und Obdachgewährer. Und die Bürger der westlichen Länder mussten spätestens seit 2015 zunehmend den Eindruck gewinnen, dass ihre Staaten und sie selbst zum Zielobjekt von Zuwanderungsströmen wurden, die aufzuhalten, die Regierungen nicht willens oder nicht in der Lage waren. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass ein großer Teil dieser Bürger, vor allem in Deutschland, die passive Politik der Selbstentäußerung als eine moralisch unumstößliche Pflicht verstand. Die Kombination aus völliger Wirkungslosigkeit großer westlicher Weltverbesserungsprojekte wie in Afghanistan und der moralischen Verpflichtung zur Akzeptanz von Massenzuwanderung und anderen nicht nur finanziell, sondern auch alltagskulturell verlustreichen Zumutungen hat zu einem sich ausbreitenden Gefühl des Ausgeliefertseins an Alternativlosigkeiten geführt. Das kontrastiert mit dem früheren Lebensgefühl der Bürger westlicher Staaten. In Poppers offener Gesellschaft sollte nicht nur jeder Bürger auf persönlicher Ebene seines Glückes Schmied sein, sondern auch das politische Schicksal seiner Gemeinschaft ergebnisoffen mitbestimmen können. Selbst wenn die Hinnahme von Migration und anderen Schicksalen als moralisch unbedingt geboten akzeptiert wird, erzeugen solche Aussagen nicht unbedingt euphorische Gemütslagen bei denen, die sie vor Augen haben. Soweit erstmal zur Diagnose unserer gegenwärtigen Lage. Um zu verstehen, wie der Westen dahin gekommen ist, wo er heute steht, ist es hilfreich, so meine These, die Geschichte seit 1945 als Geschichte der Generationen zu betrachten. Joschka Fischer, von dem war ja schon die Rede, steht stellvertretend für die Schlüsselgeneration der westlichen Nachkriegsgeschichte. Natürlich nicht unbedingt für alle Westler seines Alters, sondern für die Klasse der Sinnproduzenten, wie Schelsky das nennen würde, und Politiker, die für die destabilisierenden Entwicklungen im gesamten Westen von zentraler Bedeutung ist. Die Welt, in die Fischer, Jahrgang 1948, hineingeboren wurde, wie er das ja selbst ausgedrückt hat, ist eben die westliche freie Welt nach dem Zweiten Weltkrieg. Deren Wiederaufbau und Festigung nach 1945 hatten ihre Eltern vollbracht. Jene Generationen, die zuvor den Kulturbruch der Weltkriege und der Nazi-Verbrechen erlebt und erlitten und, zumindest soweit sie Deutsche oder Österreicher waren, auch als Täter mit verschuldet hatten. Zum Teil jedenfalls. Die Erlebnisgeneration, die den Westen als säkularisiertes, demokratisiertes und mit Wohlstand für alle versehenes Nachfolgemodell des Abendlandes nach 1945 dominiert hat, war aufgrund ihrer Diktatur- und Kriegserlebnisse zutiefst ernüchtert. Helmut Schelsky nannte sie deswegen die skeptische Generation. Das Buch ist Ihnen vielleicht noch ein Begriff. Zwischen ihr und der Fischer-Generation, Schelsky gehörte natürlich selbst auch zu der Generation als Kriegsteilnehmer, zwischen ihr und der Fischer-Generation, der ersten ohne Kriegserlebnis, verläuft eine Bruchlinie, die man grob vielleicht so skizzieren kann. Wer 1945 überlebt hatte, wollte einfach ein normales Leben in einem funktionierenden Land. Während die in dieses funktionierende Land hineingeborenen, mangels konkreter Sorgen, oft lieber die Welt retten wollten. Kurz, der politische Enthusiasmus, der mit der skeptischen Generation ausgestorben schien, kam zurück. Heute spricht Fischer gerne über die alte Bundesrepublik, wie er das nennt, und über Adenauer und die Westbindung als Fundament unserer Republik, so hat er das bei Mioska ausgedrückt, als ob er selbstverständlich in dieser Tradition stünde. Er versucht, eine lange Linie der Kontinuität von 1949 bis zu ihm selbst zu ziehen und zu jenen, die heute in seiner Nachfolge stehen. Diese Behauptung von Kontinuität soll den Bruch verdecken, der mit der Chiffre 68 verbunden ist. Und dieser Bruch sorgte dafür, dass ein früherer linker Straßenkämpfer wie Fischer zum Außenminister und heute zum Elder Statesman und zum Chefinterpreten des Westens wurde, den nun angeblich Trump und die AfD mutwillig zerstören. Die Geschichte von 68 wurde von ihren Veteranen meist unkritisch heroisierend im öffentlichen Gedächtnis verankert. Einige Ausnahmen gibt es, Götz Ali zum Beispiel, der hat das, finde ich, interessanteste Buch über 68 geschrieben. Heroisierend deswegen, weil 68 als Aufbruch zur vermeintlichen Fundamentalliberalisierung, so wird das oft genannt, und als so eine Art zweiter Gründungsakt der Demokratischen Bundesrepublik begriffen wurde. In Frankreich und vielen anderen Ländern ist das ganz ähnlich. Dabei fällt aber meist unter den Tisch, dass die 68er-Generation in der Jugend, als sie ihr Weltbild ausarbeitete, gerade eben nicht bejahend zur Bundesrepublik und dem damaligen Westen stand, sondern bestenfalls kritisch, sehr oft aber auch offen ablehnend bis wirklich feindlich. Natürlich muss man sagen, waren die nachher sogenannten 68er eine sehr heterogene Bewegung. Das gilt auch für die kurz danach in den 70er Jahren sozialisierte SPD-Linke, also die ein bisschen jüngeren, zu denen Olaf Scholz und Frank-Walter Steinmeier gehören. Aber eines haben alle damaligen Aktivisten gemeinsam. Der Zusammenhalt des Westens spielte für sie keine positive Rolle. Vielmehr sympathisierte ein großer Teil offen mit dezidiert antiwestlichen, totalitären Regimen wie Maos China, dem kommunistischen Nordvietnam vor allem und Castros Kuba. Eine Minderheit stand auch der DDR nahe. Zu der gehörte wahrscheinlich auch Scholz und Steinmeier. Es ist übrigens interessant, in der FAZ stand bis vor kurzem ein interessanter Artikel über die Jugend, die Studienzeit von Steinmeier, wo auch drin erwähnt war, dass er für diesen, dieser DDR-Paul-Rugenstein-Verlag gearbeitet hat. Der Artikel ist nicht mehr im Netz. Ich habe für mein Buch habe ich noch gefunden, dann habe ich noch mal nachgeschaut, jetzt ist er weg. Ja. Aber er ist auch in...
Den Inhalt des Artikels?
Ja, also da ging es darum, Steinmeiers Studienzeit als Jurist und seine Arbeit für diesen Paul-Rugenstein-Verlag. Und unter anderem hat er einen Aufsatz geschrieben, der hieß irgendwie es ging jedenfalls um den Versuch, das Grundgesetz von links zu interpretieren. Besonders deutlich wurde die anti-westliche Haltung der 68er in ihrer Ablehnung der USA. Der Vietnamkongress am 17. und 18. Februar 68 in West-Berlin, eine der zentralen Veranstaltungen der Bewegung, fand unter einer Fahne der kommunistischen Vietcong-Partisanen statt. Das können Sie auf YouTube, kann man den ganzen Vietnamkongress übrigens sehr schön nachvollziehen. Haben Sie es gesehen? Also fand unter einer Fahne der kommunistischen Vietcong-Partisanen statt. Und er endete mit einer Solidaritätserklärung für den, Zitat, Kampf für Unabhängigkeit und sozialistische Demokratie gegen den barbarischen US-Imperialismus. Die Vereinigten Staaten wurden als, Zitat, Haupt der kolonialen Konterrevolution bezeichnet. Und das westliche Verteidigungsbündnis wurde eindeutig als Feind markiert. Eine der Parolen war, zerschlag die NATO. Demnach bedeutete also der Marsch durch die Institutionen, der in den Jahren, Jahrzehnten danach erfolgreich stattfand, dass der Westen wurde spätestens mit dem Abtreten der Kohl-Generation, den man ja in gewisser Weise noch zu dieser skeptischen Generation rechnen kann, Kohl hat zumindest als Kind noch den Krieg miterlebt, mit dem Abtreten der Kohl-Generation als letzter vor 68-Politiker-Generation, in weiten Teilen wurde der Westen übernommen von Menschen, die zuvor eben in ihrer Jugend, wie gerade ausgeführt, diesen Westen noch bekämpft hatten. In Deutschland kann man diesen Bruch, Machtübernahme soll man natürlich nicht sagen, aber kann man das vielleicht auf 1998 datieren, als eben Kohl abtrat und Schröder und Joschka Fischer dran kamen. Natürlich war der Marsch durch die Institutionen jener 68er auch ein Prozess der Mäßigung, zumindest taktisch. Fischer und Weggefährten wie Joscha Schmierer, der 1974 noch vom demokratischen Programm der Kommunisten schwärmte und 78 mit seinen KBW, Kommunistischer Bund Westdeutschland, Genossen zum Solidaritätsbesuch nach Kambodscha reiste, zu Pol Pot-Zeit wohlgemerkt, die merkten vermutlich mit zunehmender Reife, dass es sich als, vor allem als höherer Beamter, im zuvor verdammten Westen wohl doch besser leben ließ, als in der permanenten Revolution, die sie eigentlich mal geplant hatten. Zumal das zu Wohlstand gekommene einstige Proletariat überhaupt kein Interesse zeigte an Kommunismus und Revolution. Ist ja bekannt, dass Fischer zum Beispiel, aber nicht nur er, viele dann auch nach 68 in die Betriebe gegangen sind und haben versucht, haben die Belegschaften, bei den Belegschaften ein Bewusstsein für die Revolution zu schaffen und sind damit eigentlich sang- und klanglos gescheitert. Aber die berühmte Frage, die der marxistische Theoretiker Georg Lukács 1914 gestellt hatte, die stellte sich weiter. Nämlich, wer rettet uns vor der westlichen Zivilisation? Hat Lukács mal in einem Brief geschrieben. Und sie wurde schließlich so beantwortet, diese Frage. Anstelle der Proletarier sollten vor allem Nicht-Weiße, Migranten und sexuelle Minderheiten die neuen Subjekte und Objekte der Emanzipation sein. Und als neues Menschheitsziel anstelle des Kommunismus bot sich schließlich die Klimagerechtigkeit an. Ich vereinfache jetzt natürlich stark, bisschen polemisch. Der erwähnte Joscha Schmierer hat nach seiner Zeit im Planungsstab des Auswärtigen Amts 2009 ein Buch veröffentlicht. Dessen Titel lautet »Den Westen neu erfinden«. Ist durchaus bezeichnend. Ich habe das Buch ehrlich gesagt nur überflogen. Aber den Titel fand ich bezeichnend. Für das, was nämlich tatsächlich stattgefunden hat. Die Erfindung eines Westens, der nicht mehr westlich sein sollte. Statt der 1968 gescheiterten Revolution installierten sie als eine Agenda gegen abendländische Traditionen und den Rest dessen, was zuvor noch einfach als Normalität betrachtet worden wäre. Bisherige kulturelle Fundamente westlicher Gemeinsamkeit, die nach dem Zweiten Weltkrieg und für die politische Elite der Kohl-Generation noch bestimmend waren, wurden allmählich dank der nach 68 errungenen kulturellen und dann auch politischen Dominanz untergraben. Zum Beispiel sowas wie das christlich-abendländische Erbe, Vaterland, Familiensinn, bürgerlich-marktwirtschaftliche Strebsamkeit, alles, worum es hier in den Büchern hier geht. Zentrale Bedeutung in dieser Agenda der Entwestlichung des Westens hat das, was seit Habermas Zivilgesellschaft genannt wird. Und das, was ich das Habermas-Prinzip des simulierten, tatsächlich ganz und gar nicht herrschaftsfreien Diskurses nenne. Also als ich das schrieb, war Habermas noch unter den Lebenden. Aber das deute ich jetzt nur an. Was ich zu Habermas schreibe, die sollen das Buch ja auch noch lesen. Ich will lieber hier an diesem Ort ausgerechnet noch etwas zum Konservatismus sagen und gleich noch eine längere Passage aus dem betreffenden Kapitel dazu vorlesen, das für meine Argumentation zentral ist. Zunächst aber noch ein Einschub. Zur Wahrheit der Geschichte der Selbstlähmung des Westens gehört auch der Versagensanteil der nicht-linken politischen Kräfte. In dem auf 1989 folgenden Jahrzehnt des scheinbaren Endes der Geschichte hatten sowohl Liberale als auch Konservative es versäumt, sich intellektuell und realpolitisch zu erneuern. Stattdessen verließ man sich auf die Fukuyama-These. Es sei nun eben grundsätzlich alles in guter Ordnung und werde auch immer so bleiben, weil es alternativlos sei, dass der Rest der Welt nun auch zum Westen und der Westen zur Welt würde. umso leichter konnte dann die Linke den Neoliberalismus der totalen Marktgläubigkeit spätestens seit der Finanzkrise als politisch gescheitert brandmarken. Ähnlich geschah es mit dem, wie ich finde, Pseudokonservatismus der amerikanischen Neocons, der Präsidentschaft von Bush Junior, der mit den Lügen und enormen Kosten und vielen tausend Toten der Kriege in Irak und Afghanistan verbunden bleibt. Dieses Doppeldesaster der vulgär-liberalen und vulgär-konservativen, mit dem scheinbar jede liberale und konservative Politik diskreditiert war, verstärkte die kulturelle und politische Dominanz der neuen Linken in allen wichtigen Ländern des Westens, zumindest diesseits des früheren Eisernen Vorhangs. Ohne einen starken, also zeitgemäßen Konservatismus gibt es aber kein Gegengewicht gegen die stets zum Totalitären neigenden linken Versprechungen der innerweltlichen Erlösungsideologien. Ein gewisses Maß an Konservatismus, davon bin ich überzeugt, ist unabdingbar zum Erhalt der Freiheit im Westen. Liberalismus und Konservatismus gehören für mich im 21. Jahrhundert zusammen. Ich lese jetzt also noch einen größeren Abschnitt aus dem Kapitel zum notwendigen Konservatismus vor. Der Nachkriegswesten der skeptischen Erlebnisgeneration bestand aus Gesellschaften ohne Erlösungsversprechen und daher auch noch weitgehend ohne die Vorgabe überpersönlicher Zukunftsorientierung durch eine weltliche Priesterschaft. Diese Gesellschaften waren das Ergebnis jahrtausendealter, vor allem europäischer Geschichte. Aber ihre Zukunft sollte offen sein. Darum konnten in ihnen die Bürger das zerbrechliche Gut der individuellen Freiheit verwirklichen. Dieser Westen definierte sich als, zitiere ich nochmal Joachim Fest aus diesem schönen Büchlein Die schwierige Freiheit, dieser Westen definierte sich als Gesellschaftsform, Fest ist das jetzt, Gesellschaftsform, in der die Gegensätze nach festen Spielregeln ausgetragen werden. Jeder sich von jedem ohne Angst unterscheiden darf und die erforderlichen Vorkehrungen gegen die inneren Gefahren, die aus immer anderen Richtungen herkommen, der Freiheit keinen Abbruch tun. Zitat Ende. Das setzt allerdings einen Staat voraus, der ein lebendiges Gemeinwesen auf der Grundlage historisch gewachsener Selbstverständlichkeiten ist, die unstrittig und nicht selbst Gegenstand der Mehrheitsfindung sind. Dafür bedarf es in den westlichen Demokratien eines gewissen Maßes an Konservatismus, um frei, innerlich befriedet und selbstbewusst zu bleiben. Freiheit heißt, so sein zu können, wie man ist und dementsprechend leben zu können. Freiheit heißt, sagen zu können, was offensichtlich ist. Freiheit heißt, wie George Orwell in 1984 so treffend schreibt, immer sagen zu dürfen, dass 2 und 2 gleich 4 ist, auch wenn Politiker oder Meinungsmacher anderes behaupten. Diese Freiheit ist nicht zu verwechseln mit der Lösung von allen historisch gewachsenen Bindungen und Erfahrungen. Freiheit bedeutet nicht das willkürliche Überschreiten oder Einreißen jeglicher Grenzen der Conditio Humana nach Lust und Laune. Das ist nicht Freiheit, sondern Unreife und Hybris. Westliche, freiheitliche Demokratien müssen auf eine vorpolitische Loyalität ihrer Bürger zurückgreifen können, um zu funktionieren und fortzubestehen. Auf eine unbestrittene Normalität der Gemeinsamkeit. Ein Wir, das wie Roger Scruton es formuliert hat, Zitat, Nachbarn, die in entgegengesetzter Weise gewählt haben, dazu bringt, sich gegenseitig als Mitbürger zu behandeln, für die Regierung nicht meine oder deine ist, sondern unsere, egal ob wir sie gutheißen. Zitat Ende, Scruton. In diesen historisch fundierten, aber zukunftsoffenen Gesellschaften wurde Politik als Aufgabe verstanden, konkrete Probleme zu lösen. Bedingungen für Wohlstand zu schaffen, die eigenen Länder in Ordnung zu bringen und zu verteidigen. Den ab 1968 erwachsen gewordenen Nachgeborenen, vor allem jenen, die in praxisfernen Studiengängen nach Sinn und Einflussnahme strebten, war das nicht genug. Sie füllten die Lücke, die ihre skeptischen Eltern mit ihrer Gleichgültigkeit gegen allzu menschliche, vor allem jugendliche Sinnfragen offen gelassen hatten, mit Antworten aus dem diesseits religiösen Sinnreservoir der nachchristlich-philosophischen Angebote, von Rousseau über Marx bis zur Frankfurter Schule. Diese werden seither mit Ängsten, mit Ressentiments und mit Schuldgefühlen immer wieder aufgefrischt. Ängsten vor Atomkraft, Klima, Rechtsruck, Corona, Ressentiments gegen Kapitalisten, Patriarchen, Ungeimpfte und mit Schuldgefühlen wegen natürlich Faschismus, Rassismus, Kolonialismus. Die Prediger dieser neudogmatischen Diesseitsreligion stehen in einer finsteren Traditionslinie, die seit 1789 immer wieder aus Emanzipationsbewegungen totalitäre Projekte werden ließ. Der Jakobiner Louis-Antoine de Saint-Just, der Todesengel der Revolution, das war der wichtigste Verbündete von Robespierre, schrieb, Zitat Saint-Just, der Mensch ist genötigt, sich von der Welt und von sich selbst zu isolieren. Er wirft seinen Anker in die Zukunft und drückt die Nachwelt an sein Herz, die an den Übeln der Gegenwart keine Schuld trägt. So Saint-Just. Darum forderte er, Saint-Just, Zitat, alles, was rings um uns existiert, muss anders werden und enden, weil alles, was um uns existiert, ungerecht ist. Zitat Ende, Saint-Just, Jakobiner. Diese Mentalität des totalen Bruchs mit der Vergangenheit für die totale Gerechtigkeit in der Zukunft beseelt auch heute wieder allzu viele Prediger in Politik und Zivilgesellschaft. Trotz all des blutigen Scheiterns von den Jakobinern bis zu den Sowjets wird auch heute wieder, glücklicherweise heute jedenfalls bisher unblutig, diesseitige Erlösung von Ungerechtigkeit in Aussicht gestellt, wenn man ihren Plänen nur Folge leistet. Dass sich eine Gesellschaft nicht stabil in der Zukunft verankern lässt, weil die Zukunft sich allen pseudowissenschaftlichen Planern und Propheten verweigert und keinen festen Boden bietet, hat die Geschichte seit 1789 immer wieder gezeigt. All die Versuche, den vorhergesagten Himmel auf Erden zu errichten, sind stets in das Gegenteil umgeschlagen, wie Karl Popper feststellte. Dasselbe dürfte sich auch für aktuelle und künftige Heilsversprechen wie die klimagerechte Gesellschaft bewahrheiten. Der Anker einer Gesellschaft, die frei und dauerhaft sein soll, gehört in den festen Grund der eigenen Vergangenheit. Nur da kann er Halt finden. Dieses Wissen um die Notwendigkeit kultureller Verankerung der Gesellschaft in Traditionen ist das politische Tafelsilber konservativer Politik in allen westlichen Ländern. Es war immer in den Jahrhunderten seit der Sattelzeit der großen Revolutionen eine unbedingte Voraussetzung, um das totalitäre Abdriften moderner Entfesselungen zu verhindern. Nur wo es stark war, wie etwa in Großbritannien, blieb die Freiheit dauerhaft siegreich gegen den Totalitarismus. Dass dies in Deutschland in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts nicht gelang und deutsche Konservative den Marsch in den Abgrund des Nationalsozialismus nicht verhindern konnten, war das größte Desaster der Geschichte. Aber es war ein spätes Glück, zumindest für Westdeutschland, dass nach 1945 in Adenauers CDU und den mit ihr koalierenden Parteien und vor allem bei den sie wählenden Deutschen ein Bewusstsein für die Notwendigkeit kulturell konservativer Politik vorherrschte. Die Kölner Leitsätze der CDU vom Juni 1945 versprachen die Rettung Deutschlands durch, Zitat, eine ehrliche Besinnung auf die christlichen und abendländischen Lebenswerte, Zitat Ende, und wollten Deutschland aufbauen, Zitat, auf dem unerschütterlichen Fundament der christlichen und abendländischen Kultur, Zitat Ende. Die damalige Betonung des Abendlandsgedankens bildete tatsächlich eine entscheidende Grundlage für den Wiederaufbau und die gesellschaftliche Festigung der jungen Bundesrepublik und war eine Voraussetzung für die Einbindung Deutschlands in die NATO, in den NATO-Westen und die europäische Einigung. In dem Maße, wie der europäische Gedanke sein historisch-abendländisches Ideenfundament verlor, das noch die Kohl- und Mitterrand-Generation bestimmte und die Europäische Union stattdessen als postnationaler und präglobaler Superstaat begriffen wurde, nahm seine Anziehungskraft ab. übrig geblieben davon ist nur die phrasenhafte Politiker-Selbstbezeichnung des überzeugten Europäers. Auf die entscheidende Frage der Identität im Zeitalter der Globalisierung und Massenmigration vermögen diese überzeugten Europäer in Brüssel und anderen Hauptstädten keine glaubwürdige Antwort zu geben. Was ist Europa? Was ist ein Europäer? Was ist der Westen? Kleines Erlebnis jetzt. Im Sommer 2016 nahm ich an einem Symposium von Meinhard Miegels Denkwerk Zukunft im Kloster Neustift in Südtirol unter dem Titel »Wo bitte geht es nach Europa?« teil. Da kamen über ein Dutzend akademisch gebildete Europäer, die meisten Professoren, an einem traditionsreichen Ort zusammen, die alle mehr oder weniger professionell damit ihr Brot verdienten, über Europa zu schreiben. Doch auszudrücken, was dies Europa eigentlich sei, das fiel den meisten schwer. Obwohl sie doch einfach nur den Ort, dieses Kloster nämlich, hätten nennen können. Sie saßen mittendrin in der Antwort und realisierten es nicht. Typisch für ihren Berufsstand im Zeitalter des Postkolonialismus verkündete stattdessen die Historikerin Claudia Weber, Zitat, die Idee Europa wurde durch Säuberung, Ausgrenzung und Vernichtung in die Welt getragen. Wir müssen daher Europa als etwas in sich Gebrochenes begreifen. Zitat Ende. Ausgerechnet der einzige Teilnehmer, der nicht als Europäer, sondern als Syrer geboren wurde, Bassam Tibi, Ihnen vielleicht ein Begriff, Nestor der Islamologie, machte aus seinem Entsetzen keinen Hehl. Er sagte, ich habe das noch im Ohr, Sie hier sind sich nicht einig, was Europa ist. Ich schäme mich für Sie, rief er in die Runde. Für mich ein unvergesslicher Moment. Ich mache jetzt einen kleinen Sprung im Text. Was für Nationen gilt, gilt auch für Europa und den Westen als über den Nationen stehende Zivilisation. Die Verleihung einer Staatsbürgerschaft als Verwaltungsakt kann keine kulturelle Zugehörigkeit stiften, aber immerhin juristische Eindeutigkeit schaffen. Wenn diese von den alten und neuen Staatsbürgern nicht selbst gelebt wird. So wie die Existenz der Nationen nach Ernest Renan eine tägliche Volksabstimmung ist, ein Plébiscite de tous les jours, verhält es sich auch mit der übergeordneten Existenz des Westens. Und in aller Regel wird das alltägliche Bekenntnis zu einer westlichen Nation auch das Bekenntnis zum Westen als Zivilisation bedeuten. Ich mache zum Schluss, ich komme langsam zum Ende, noch einen Sprung ins Schlusskapitel, in dem ich versuche, einen nicht allzu pessimistischen, sondern eher hoffnungsvollen Ausblick zu geben. Aber natürlich ist das auch eine Art Appell. Ein Essay ist ja immer auch ein, hat ja auch einen appellativen Charakter. Also. Untergehen wird das Abendland nicht. Solange Menschen, egal ob Nachkommen von Europäern oder Zugewanderten, in der Nachfolge der abendländisch-westlichen Geschichte leben. Das bedeutet, das materielle und das geistige Kulturerbe zu erhalten und weiterzuführen. Das heißt aber auch, als Bürger das eigene Gemeinwesen in Freiheit selbst mitzubestimmen, statt sich zum Untertanen einer säkularen Heilslehre machen zu lassen. Wer den Westen erhalten und stärken will, muss selbst als praktizierender Westler leben und die Bedingungen, so leben zu können, erhalten und verbessern, statt sie preiszugeben für eine vermeintlich perfekte neue Welt. Ein selbstbewusster Westen, der aus diesem Bewusstsein des eigenen heraus sich auch wehrhaft zeigt, muss keinen äußeren Gegner fürchten. Er wird nicht mehr die Welt beherrschen, aber muss sich auch nicht von außerwestlichen Mächten oder antiwestlichen Weltanschauungen einschüchtern lassen. Der Westen ist nicht am Ende, aber existenziell gefährdet. Seine Gesellschaften müssen, wenn sie fortbestehen wollen, aufhören, aus schlechtem Gewissen ihre offenen Feinde und falschen Freunde zu lieben, die ihn seit Jahrzehnten von innen schwächen. Wehrhaftigkeit beginnt aber im Innern, im Bekenntnis zu den freiheitlichen Prinzipien seiner Gemeinwesen, deren Bürger es sich nicht mehr leisten können, antiwestliche, feindselige Lebenswirklichkeiten auf dem eigenen Territorium zu dulden oder gar zu begrüßen. Die westlichen Demokratien dürfen auf diesem verheerenden Weg der vergangenen Jahrzehnte nicht weiter voranschreiten. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.